Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist ja eigentlich schön Wetterzeit zum Grillen und so weiter. Man durfte lange nicht raus. Also großer Respekt für alle, die jetzt sagen, wir beschränken uns nochmal. Das ist also, bedanke mich. Und für alle, die zu Hause geblieben sind, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herausforderung Smartphone oder Medienlust, Medienfrust ist natürlich ein Dauerbrenner. Jetzt gerade in Corona, Eltern mussten zu Hause die Kinder unterrichten, alles digital. Ob das alles besser war, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir sind mit diesen Medien nun mal unterwegs und ich hoffe, ihr habt alle ein Smartphone mitgebracht, sodass ihr auch in der Lage seid, mitzuverfolgen, worum es da geht und dass wir eine Umfrage machen am Anfang, das hatte ich ja schon über Ralf ankündigen lassen, das kommt dann gleich. So ein paar Sachen in der Übersicht von Anfang an, so ein paar Erwartungen. Es gibt vielleicht unterschiedliche Erwartungen heute Nachmittag. Also es gibt auch Befürchtungen. Ja, ich habe immer wieder mal Teenager, die hier sind und sagen, erzähl nicht zu viel, dass meine Eltern mir was verbieten oder so. Ja, das mache ich nicht. Ja. Es gibt natürlich Themen, die wir heute nicht behandeln können, weil es einfach das ist die Welt. Heute erklären wir mal eben die Welt, ja? Denn das Internet ist nichts anderes als die Abbildung unserer Welt im virtuellen Raum. Also alles, was es in der Wirklichkeit gibt, gibt es in irgendeiner Weise auch im Internet oder in dieser virtuellen Welt. Sie ist ein Spiegelbild der menschlichen Seele. Und so vielfältig wie Menschen sind, so vielfältig ist diese Welt und das kann man nicht mal in 60, 65 Minuten erklären. Deswegen werde ich auch viele Dinge auslassen und durch Schwerpunkte setzen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich werde also im ersten Schritt etwas sagen über das Verstehen, also diese faszinierende, / gefährliche Welt, die uns mittels Smartphone, und das ist jetzt mal das Leitmedium, so ins Haus flattert oder ständig vor der Nase ist. Das werden wir uns mal anschauen, ungefähr in einer Vielfalt, wie die meisten sie im Schnitt so erleben. Dann werden wir uns die Frage stellen, wie beurteilen wir das? Auch von der Bibel her. Wie können wir dazu eine Stellung beziehen, die uns hilft, zu verstehen, was würde Gott dazu sagen? Und das letzte ist dann 10 Smartphone-Gebote, die uns dann eine Hilfe sind, wie wir mit diesem Thema umgehen können. So, jetzt müsste das gehen, ne? Gut. Das ist ein Foto in Rom. Und dazwischen liegen nur 8 Jahre. Das war die Wahl zum Papst. 2005 und 2013 aus derselben Perspektive aufgenommen. Was hat sich verändert? Das Smartphone hat Einzug gehalten in das Leben der Welt. Und damit ich jetzt überhaupt mal weiß, was für ein Publikum ich vor mir habe, würde ich euch bitten, euch jetzt mal euer Handy zu nehmen und einmal die Seite www.menti.com anzuwählen. Und wenn ihr auf dieser Seite seid, einmal diesen Code einzugeben, also 8880-8279. Und wenn ihr dann alle soweit seid, dann würde ich euch bitten, dass ihr hier diese erste Frage einmal beantwortet nach dem Alter. Also ich sehe dann hier, dass die Balken hoch und runter gehen, dass ihr offenbar schon Sachen eingebt. Das kann natürlich jetzt auch zu Hause, ne? Kein Problem, sich eben einzuwählen. Ja, hier sieht man, springen so ein bisschen die Balken. Gut. Da weiß ich ungefähr, wo der Schwerpunkt heute liegt. So, eher im Mittelfeld. So sieht das jetzt mal. Das ist natürlich keine repräsentative Statistik, wenn jetzt alle teilnehmen würden, aber es scheint eher so, die Advanced bis Mainstream User, also zwischen 21 und 60, sind so das Hauptpublikum heute. Machen wir mal die nächste Frage, die wird euch jetzt angezeigt. Die Wörter fallen mir spontan ein, wenn ich an Smartphone denke. Was fällt euch ein, wenn ihr spontan an Smartphone denkt? Das ist natürlich jetzt ein bisschen verfälscht, ne? Wenn man das liest und dann gleichzeitig was tippen soll. Das ist so, ne? Statistisch nicht ganz so sauber, aber andere Möglichkeiten haben wir im Moment nicht. Genau. Ich würde sagen, da sind eine ganze Menge Begriffe jetzt schon eingetragen. Das könnt ihr gerne auch als Ergebnis haben. Das schicke ich dem Ralf mal zu. Könnt ihr später nochmal nachgucken, was ihr denn so denkt. Das Thema Smartphone. Man sieht aber hier YouTube, Instagram und Freunde. Das sind scheinbar so die großen Begriffe. WhatsApp auch noch. Die jetzt diese Altersgruppe, die jetzt hier gerade zuhört, so mit Smartphone assoziiert. Wenn wir feststellen, das hat auch ganz viel damit zu tun. Eine Welt, die hier ganz offenbar eher in so einem Bereich der sozialen Medien verortet ist. Ich stehe morgens auf und stelle fest, der Akku ist leer. Welches Gefühl kommt auf? Jetzt dürft ihr das gerne mal eingeben. Also ist das, fühlt sich an wie den Schlüssel oder Portemonnaie verlieren, ne? Also Panikattacke. Oder eher, ich ärgere mich, bin schlecht gelaunt. Oder ist wie ein Termin vergessen. Also eher unangenehm, aber jetzt keine Katastrophe. Oder ist mir egal, ich fühle mich hilflos, finde ich okay, sehe das Gute dabei. Ist nur ein Trend, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, der Trend ist eher so zwischen ist mir egal und ich habe einen Termin, ist eher unangenehm, ja? Ist aber jetzt bei keinem bricht jetzt Panik aus, aber ganz wenigen nur. Panik gibt auch ein paar, aber jetzt die Mehrheit ist eher da entspannt. Hätte ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht erwartet. Das ist jetzt für mich interessant, dass ihr da so reagiert. Gut, machen wir weiter. So oft vermute ich, schauen die Deutschen am Tag im Durchschnitt auf ihr Smartphone. Was denkt ihr, wie oft sind die Deutschen im Schnitt? Entsperren sie ihr Handy, also gucken hier drauf oder gucken nur mal so aufs Display, aus der Tasche raus, drauf geguckt. Die Deutschen, ja. Also unser Volk. Ja, es ist jetzt so dieser psychologische Trick, bei solchen Fragen immer das Höchste zu nehmen, weil was ist wahrscheinlich das, was er erreichen will? Also das ist jetzt ein bisschen überraschend, weil ihr scheint jetzt ein bisschen von euch auf andere zu schließen. Also im Durchschnitt ist es tatsächlich bis 90 Mal, also 88 Mal am Tag, entsperrt der durchschnittliche Deutsche sein Smartphone. Das ist natürlich individuell. Das heißt, es scheint hier eine Gruppe zu sein, die das sehr viel häufiger nutzt, was auch wieder interessant ist. Ja, das korreliert nicht unbedingt, ist mir egal, wenn der Akku leer ist, aber eine interessante Feststellung. Warum wurden die Smartphones vor allem wasserdicht gemacht? Was denkt ihr? Weil die Leute damit duschen wollten, weil sie so oft ins Klo gefallen sind, weil die Leute sie auch im Regen nutzen wollten, weil sie gegen Tränen geschützt werden sollen, damit die Tigerhaie in Australien live gefilmt werden können. Ja, wir lachen jetzt, aber die Wahrheit ist tatsächlich das, was hier steht. Ja? Also tatsächlich sind die Dinger zu oft im Klo versenkt worden und hat man sich entschieden, man muss die wasserdicht machen. Und deswegen sind die Dinger allen Ernstes wasserdicht gemacht worden. Also keiner wollte damit im Regen spazieren gehen oder so, sondern die Dinger sind einfach zu oft da reingefallen. Gut, nächste Frage. 2025 erwarten Marktanalytiker einen jährlichen Smartphone-Verkauf. Werden jedes Jahr verkauft. Von wie viel Stück? Weltweit. Weltweit. Ein weltweiter Verkauf. Ja, oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Also, die Wahrheit ist wohl, es sind tatsächlich 1,53 Milliarden Smartphones, die jährlich verkauft werden. In 2025, das ist die erwartbare Menge. Wie viele verschiedene Emojis benutzt du in deinen Nachrichten? Also, wie viele benutzt du oder kennst du oder verwendest du in was auch immer, WhatsApp oder Insta oder was auch immer man für Medien nutzt? Unterschiedliche natürlich, ja, also unterschiedliche, Entschuldigung, das wollte ich, dass manche 20 Mal das gleiche tippen, das war nicht gemeint, sondern unterschiedliche, ja. Jetzt müsste man nach Geschlechtern differenzieren, das gäbe ein sehr interessantes Bild. Okay, also, die meisten so zwischen 5 bis 20 Emojis, es gibt 3300 im Moment, die Zahl wächst auch. Die deutsche Sprache hat, glaube ich, über 650.000 Wörter, ist also ein bisschen komplexer als die Emoji-Sprache, aber ist interessant, es gibt auch einen, der über 100 benutzt. Großer, großer Respekt, da ist offenbar irgendjemand so richtig fit in Emoji-Sprache, okay. Gut, das wird einer von den Experts sein, unter 20, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich bin ein WhatsApp-Statusleser. Wenn jemand nicht weiß, was das ist, tippt dann nein. Also, die sollten sich unbedingt miteinander mal unterhalten, die mit Ja und Nein, ja, damit die Nein wissen, wie Ja das macht. Vielleicht hat Nein dann auch Lust, das künftig zu machen. WhatsApp-Statusleser. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Welcher Smartphone-Typ beschreibt mich am ehesten? Bin ich der Power-User, der Dauerschreiber, der Antwortfaule, der Daueranrufer, der nur Musikhörer, der wenig User oder der Technikverweigerer? Wie würde man sich am ehesten einordnen? Das ist der, der alles nutzt in vollem Umfang rund um die Uhr. Okay, das heißt, wir haben so eine Mischung. Ja, im Moment die Power-User gibt es dann doch noch. Es korreliert nicht wirklich mit dem, ist mir egal, mit dem Akku, Leute. Das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Du würdest also ganz entspannt aus dem Haus gehen, weil du sagst, im Auto gibt es eine Ladestation und auf der Arbeit und so weiter. Heieiei. Okay, alles klar. Du bist sowas von safe. Okay, über null Angst, überall Stromquellen. Ja, das ist gut geantwortet, ja. Danke, also du hast überhaupt keine Angst, überall ist Strom, also ist egal. Gut, also Power-User sind dann schon hier heute die häufigsten Nutzer und die Antwortfaulen, das müsst ihr mal miteinander klären, wieso da manche einfach nicht antworten. Am Ende des Vortrags werde ich diese Folie zeigen, Fragen aus dem Publikum. Da könnt ihr dann eine Frage eintippen, das könntet ihr jetzt auch schon machen, aber ich blende das jetzt hier wieder aus. Wenn euch eine Frage kommt, schreibt die einfach hier rein. Dann können wir uns am Ende das nochmal anschauen. Und dann gehe ich die nochmal ein paar Fragen durch und dann können wir das klären, wenn da noch irgendwas auftaucht. Ja, auch Widersprüche, dass ihr euch ärgert über was ich gesagt habe oder irgendwie was. Ne? Also man darf alles rauslassen. Ja, das sehen auch alle. Ja, das ist wichtig. Ja, sehe nicht nur ich, sehen alle. Ja, also möglichst so formulieren, dass man nicht weiß, dass ihr das gefragt habt. Das hatte ich gesagt, 88 Mal am Tag entsperren Deutsche im Durchschnitt ihr Smartphone, das überspringen wir mal. Und so sieht so eine Internetminute aus. Also im Globus weltweit werden mittlerweile 4,7 Millionen Videos geschaut, alles gleichzeitig. Es werden fast 700.000 Instagrams gescrollt oder es gibt immer noch 190 Millionen E-Mails. Das sind die Dinosaurier, also die Leute, die sozusagen eigentlich nichts können außer Mail, ja? Aber die schreiben Mails wie verrückt. Immer noch 190 Millionen gibt's immer noch. Sie leben. Ja, immerhin werden 59 Millionen WhatsApp-Nachrichten geschickt. Also der Planet schläft nicht rund um die Uhr. Das ist 24 Stunden. Jede Minute am Tag findet das statt. Das müssen wir also alles rechnen mal 1440. Dann haben wir einen Eindruck davon, wie viele Milliarden Nachrichten das jeweils sind. Also 190 Millionen E-Mails pro Minute, also pro 60 Sekunden mal 1440. Das ist, was durch die Leitungen läuft, über den ganzen Globus weg. Und früher hatte man halt eine Berufswelt, da war der Computer, und eine private Welt, da war alles noch mit Kabel und Telefon. Kennt ihr, ne? Diese langen Dinger da, die sich dann so zusammenrollen. Und das war schön getrennt. Also die virtuelle Welt war beruflich, die private Welt war real. Und das gibt es heute nicht mehr. Heute leben wir im On-Life. Also unsere Welt findet eigentlich online statt. Die Kontakte, die Beziehungen, die wir pflegen, unsere Nachrichten, findet ja mit realen Menschen statt, in der Regel mit realen Menschen. die aber nicht direkt vor uns sind, sondern die virtuell stattfinden. Und es gibt die Mehrheit der Menschen, die heute soziale Medien nutzen, die viel mehr diese sozialen virtuellen Kontakte haben für reale Kontakte. Jeder Mensch wird zu einem Prosumenten, also er wird Konsument und Produzent von Informationen. Denn jeder produziert ständig Nachrichten, Videos, Posts und jeder konsumiert diese Nachrichten. Ja, deswegen sprechen wir heute von Prosumenten der digitalen Online-Welt. Die Zukunft, die wird hier mal auf so einem Zeitstrahl aufgezeigt. Wohin geht es eigentlich mit der Entwicklung? Am Anfang der 90er Jahre haben wir noch E-Mails verschickt. Da waren wir froh, wenn wir eine Mail verschicken konnten oder einen Text oder ein Bild. Und die Zeit hat sich verändert durch virtuelle Spiele im Internet, sogenannte Live-Games. Dann sind wir hier im Internet 4.0, also im Internet der Dinge, the Internet of Things. Also wo wir versuchen, alle Geräte ins Internet zu bringen. Ich zum Beispiel habe einfach mir mal zum Spaß eine internetfähige Waschmaschine gekauft, einfach um eine zu haben. Ich dachte, das muss ja einen Sinn ergeben, oder? Eine internetfähige Waschmaschine von Bosch. Und war ganz stolz, als ich das Ding in meinen Keller wuchtete und die in mein WLAN einband. Ja, so. Und jetzt kommt doch natürlich, im Keller habe ich natürlich Empfang, logisch, ja. Und dann habe ich tatsächlich auch die App installiert von Siemens und naja, hatte ich das so installiert. So, jetzt sitze ich nächsten Morgen in der Schule. Auf einmal kriege ich so einen Ping von meiner App, ne? Ping! Ich sage, ich guck da drauf. Siemens hat sich gemeldet. Die Waschmaschine ist fertig. Und in dem Moment war mir klar, wie doof das ist. Kein Mensch braucht eine internetfähige Waschmaschine. Das Ding räumt sich nicht selber ein, räumt sich nicht selber aus, ja? Ich wusste jetzt lediglich, dass das Ding fertig war. Also es gibt Erfindungen, die sind richtig gut, aber nutzlos. Dazu zählt die internetfähige Waschmaschine. Ich habe gedacht, ich warte, vielleicht gibt es ein paar sinnvolle Anwendungen in dem Bereich. Aber der Trend geht tatsächlich dahin, dass wir in jedes Teil unseres Lebens, unseres Haushaltes einen Chip einbauen. Das ist der Trend. Dass wir die Zahnbürste internetfähig machen, das ist mit der Mehrheit heute schon so, dass sie sich über eine App steuern lässt. Dass wir natürlich alles, was irgendwie geht, ins Internet einbinden, die Türklingel und den Kühlschrank und praktisch jedes Haushaltsgerät. Auf diese Weise verschmelzt natürlich immer mehr der Mensch mit der Maschine. Wir machen uns immer abhängiger davon, sind Vorteile, die wir davon haben. Und daran wurde die Wissenschaft gerade dran forscht, was also in die Serienreife geht, ist die Idee, dass wir mit Implantaten den Menschen wirklich verbessern. Also es gibt diese Direct Brain Control, also die direkte Beeinflussung von Gehirnwellen und das Auslesen von Gedanken durch Sensoren. Das ist keine Fiktion, das funktioniert. Also wer einen modernen BMW fährt zum Beispiel, einen neuen BMW, der wird feststellen, dass dieses Teil Kameras hat, die Augen beobachten. Und mit dem Augenrollen kann man die Lautstärke regeln vom Autoradio. Ja, das scannt also die Augen ab und man kann mit Gestik und mit Mimik das Auto steuern. Und natürlich ist das Ziel, dass der Mensch mit Gehirntechnik Prothesen steuert und so weiter. Das ist jetzt keine Spinnerei, das gibt es bereits. Ja, also dass wir das Gehirn sozusagen aufpimpen und dass wir fähiger werden, als Gott uns eigentlich geschaffen hat. Der ganz neue Schrei sind diese virtuellen Brillen. Da arbeitet man gerade, die so klein zu machen, dass wir irgendwann alle mit so einem Ding rumlaufen. Das ist die nächste Erfindung nach dem Smartphone. Das Smartphone ist eine auslaufende Technik. Und dem wird folgen virtuelle Brillen, also über die wir praktisch unser Leben steuern können. Und die dann auch bestimmte Dinge können, die eben solche Smartphones nicht können. Künstliche Intelligenz verändert die Welt, also an KI wird geforscht, das ist die Zukunftstechnologie schlechthin. Und die gibt es in sinnvollen Versionen, wie zum Beispiel Watson, die KI von IBM, kann Melanome erkennen, also Hautkrebs. Und das ist so gut dabei, dass das mit einer Wahrscheinlichkeit erkannt wird, wie die besten Hautkrebsspezialisten der Welt erkennt diese KI Melanome. Das ist natürlich die Hoffnung, dass KIs uns in die Lage versetzen, besser zu sein als wir sind. Wer so zum Beispiel sich bei Amazon heute bewirbt als Mitarbeiter, der wird in der ersten Stufe des Bewerbungsprozesses mit keinem Menschen reden, auch wenn die Stimmen da an der anderen Ende der Leitung sich wie Menschen anhören. Es sind KIs, es sind künstliche Intelligenzen. Die machen den Auswahlprozess und dann kriegst du ein Rating. Und wenn du nicht 5 Sterne bekommst von der KI, bist du aus dem Auswahlprozess ausgeschieden. Bevor du also irgendeinen Menschen überhaupt sehen wirst, musst du erstmal die KI überreden, dass du ein guter Mitarbeiter bist. Und damit sparen sich diese Konzerne natürlich Millionen Kosten an Personal, weil die KI vorsortiert. Das ist die Angst dabei, dass man natürlich autonome Kriegsmaschinen entwickelt, die es längst gibt. Das ist also keine Fiktion, sondern solche Kampfroboter sind bereits gebaut. Und 2019 gab es eine Konferenz der Großindustrienationen, wo man sich darauf verständigt hat, dass es keine Regeln geben soll für die Entwicklung von autonomen Kriegswaffen. Also man war sich darüber einig, dass man sich da nicht beschränken möchte. Und deswegen ist das natürlich klar, man ist lieber bereit, solche elektronischen Kampfroboter in den Krieg ziehen zu lassen als echte Menschen. Und deswegen forscht man natürlich an diesen Dingern. Ob das, was in Terminator da so vorgeschattet ist, dann Wirklichkeit wird, das wissen wir nicht so ganz genau. Aber der Fabian Westerheide von Micropsy in Berlin, das ist so ein Start-up, das an KIs forscht, der sagte mal, KI ist die letzte Erfindung der Menschheit, wenn wir es richtig machen oder wenn wir es falsch machen. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Ja, wir übergeben ja sozusagen einer künstlichen Intelligenz auch Verantwortung. Wer weiß, ob das schief läuft, das wissen wir nicht so genau. Also während die industrielle Revolution unsere körperlichen Fähigkeiten erweitert hat, unsere Kraft, ja, unsere körperlichen Kräfte, ist die digitale Revolution dazu geboren, unsere geistigen und emotionalen Fähigkeiten zu erweitern. Ja, wir sollen also von unserem Verstand her und von unseren Empfindungsfähigkeiten perfekter werden, als wir im Moment sind. Und dazu zählt eben auch diese ganze Technik der Gedankensteuerung, die sich in einem ganz starken Entwicklungsprozess befindet. Das werde ich euch jetzt nicht abspielen von Googles KI Duplex, die in der Lage ist, das wird hier vorgeführt von dem Sundar Pichai, die in der Lage ist, zum Beispiel sowas wie einen Friseurtermin abzumachen. Ne? Da ruft die KI bei einem Friseur an, das könnte ich jetzt hier abspielen, und dann ist da auf der anderen Seite eine Friseurdame, die sagt, ja, guten Tag, hallo, Friseur. Ja, ich bin die Lisa, ich hätte gerne einen Friseurtermin. Ja, wann passt Ihnen denn? Ja, am Vormittag. Geht es nicht auch ein bisschen später? Ja, können wir auch ein bisschen später machen. Dann verhandelt die so mit dieser Frau da der Friseurin da und macht am Ende einen Termin ab. Aber das ganze Gespräch findet mit einer KI statt. Es ist kein Mensch, der da redet. Und es ist von der Stimme her nicht zu hören, dass das kein Mensch ist. Es ist mit Verlegenheitsgesten, so Ös und Ems, ne? Also diese KI redet wie ein Mensch. An der richtigen Stelle, mit der richtigen Betonung und macht dann solche Prozesse. Es ist nicht so weit, dass wir KIs schon benutzen können, um einen Menschen vollständig zu ersetzen. Aber ich war 2017 in Mettmann und habe zu dem Thema gesprochen. Da kam ein Entwickler von KIs auf mich zu am Ende, der sagt, ich bin Programmierer. Noch können wir das nicht, aber in 20 Jahren werden Menschen überflüssig. Dann können KIs einen Menschen ersetzen. Und dann werden wir soweit sein. Und vielleicht wirst du dann so weit, dass wir sagen, dann darf man keinen Führerschein mehr machen. Ja? Weil, wenn eine KI den Wagen steuert, dann ist das viel sicherer. Dann darf man sich da nur noch reinsetzen, nichts mehr anfassen. Ja? Dann ist das mit Sprachbefehl oder vielleicht lesen die schon unsere Gedanken, weiß ich nicht so genau. Aber da ist die Forschung hinterher, da eine echte Ergänzung zum Menschen zu finden. Das ist die Welt der faszinierenden Social Media, auf der sich sowohl unsere Jugendlichen als auch die mittlere Generation tummelt. Kein Mensch von unseren Jugendlichen guckt mehr Fernsehen. Ja, das ist auch wirklich was für die Dinosaurier. ARD und ZDF, was ist das? Ja, das gucken Opa und Oma. Sondern man ist heute auf YouTube. Man guckt natürlich Streaming-Medien. Und hat dort YouTuber, die hip und angesagt sind, die natürlich nach Geschmack Sendungen produzieren. Das ist auch total unterschiedlich. Also zwei meiner Kinder zum Beispiel gucken Ben Shapiro und so weiter. Also eher politische Sendungen, viel aus USA, von Psychologen und von Bloggern, die dann eben massenweise Radiosendungen oder YouTube-Sendungen produzieren. Und das sind die Leute, die ihr Denken noch beeinflussen. Ja, sie lernen super Englisch, das ist toll. Aber ihr Denken beeinflusst natürlich meine Kinder, weil das sind die Leute, die ständig Einfluss haben auf ihr Weltverständnis. Und ich will da nur jetzt YouTube rausnehmen, weil wir merken, da bildet sich die Welt ab. Also wir haben heute erfolglos versucht, die Spülmaschine von Ralf zu reparieren. Ich hatte mich angemaßt zu meinen, ich wüsste, was das Problem ist. Leider hat es nicht ganz gereicht. Aber wenn man heute etwas reparieren will, dann gehst du natürlich auf YouTube, ja? Also da gibt's ein Video, irgendjemand hat das Ding schon mal zerlegt. Dann gucken wir sich das an, der war ein bisschen Pech gehabt heute, aber sonst kann man da durchaus fündig werden, ne? Also mal eine Kupplung wechseln, habe ich letztes Mal beim Golf gemacht, ne? Kupplung gewechselt. Und da gibt's irgendeiner, der hat das fotografiert, gefilmt, ne, und erklärt dir, wie man das macht, mit ein bisschen Mut und zack, ist die Kupplung gewechselt. Das bildet, macht uns kompetent, oder? Es vermittelt uns Fähigkeiten, für die andere lernen müssen. Also du musst eben einen Elektrikerberuf machen oder du musst eben eine Ausbildung zum Friseur machen, ja? Also wir haben ja in Corona alle Frisuren schneiden gelernt, ihr ja auch, ne, oder? Also meine Tochter schneidet mir seit einem Jahr die Haare. Ich finde, sie macht das gar nicht schlecht. Ja, ein paar YouTube-Videos geguckt, ne? Ein bisschen Mut, ne? Weil Papa jammert nicht. Und dann ratzfatz, Haare ab und toll. Ergebnis passt. Also so werden Menschen kompetent. Fragst du natürlich, wofür brauchen wir noch Schule? Denn auch da wird ja fast alles erklärt. Und mal ganz ehrlich, was machen die Lehrer in der Schule? Die spielen YouTube-Videos ab. So, da fragt man sich, wofür geht man dann noch hin? Aber das ist die Generation, die lernt durch YouTube-Videos. Ja, und das ist natürlich eine Anfrage an uns. Jetzt können wir schlecht hergehen und sagen, also YouTube-Videos gucken ist nicht gut. Nee, es ist doch gut. Es ist nur die Frage, was wir damit machen. Und nutzen wir das für uns sinnvoll, auch für die Gemeinde? Binden wir das ein auf eine gute Weise, auch in unser Leben. Und denn es ist die Wirklichkeit unserer Zukunft, der Zukunftsgeneration. Sie beschäftigen sich damit im Beruf und im Alltag und ihrem Leben. Und das wird daraus auch nicht verschwinden. Und man kann ihr das auch nicht abgewöhnen, sondern wir müssen lernen, diese Technik sinnvoll zu nutzen. Wir werden da später noch zukommen, dass das natürlich auch Gefahren hat. So guckt man da eben so Live, Beauty und Food Hacks und DIY, das sind diese Do-it-yourself, diese Selbstmach-Videos und alles Mögliche wird da geguckt. Und vielleicht meinen wir als Eltern, wir würden unsere Teenager erziehen. Aber wenn die regelmäßig YouTube gucken, dann sind das die Leute, die einen direkten Zugang zum Herzen und Denken unserer Kinder haben. Wir müssen wissen, was die Leute sagen. Und wenn wir uns Eltern das nicht selber angucken, dann reden wir an dieser Generation einfach vorbei. Die nehmen uns auch nicht ernst. Und wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, uns diese YouTube-Videos anzugucken, mit ihnen zu diskutieren, auch über politische Sendungen, was immer sie da gucken, dann verstehen wir ihr Denken nicht. Also müssen wir uns die Zeit dafür nehmen, mit ihnen ins Gespräch gehen, sich mal so eine YouTube-Sendung angucken, mal gemeinsam in eine Diskussion gehen. Manche gucken nur zu, manche gucken nur, wie andere spielen. Ja, das ist hip. Ja, man guckt Leuten beim Spielen zu und lernt dabei natürlich. Und wenn mich das nicht interessiert, dann verliere ich den Zugang zu den Menschen, zu unseren jungen Menschen, die das interessiert. Also muss ich mir die Zeit dafür nehmen. Natürlich neigen, das ist die Gefahr, ich weiß nicht, wie es euch letzten Weihnachten ging, aber ich wurde mal wieder gespammt mit Nachrichten und Videos und Fotos, auch gut gemeint und auch viele fromme Sprüche bei, aber man wird praktisch zugeschüttet mit Chat-Nachrichten, frohe Weihnachten und was da alles geschrieben wird. Es ist natürlich auch die Gefahr, dass wir den schnellen Klick wählen, anstatt uns um Liebe zu bemühen. Es ist viel anstrengender anzurufen. Übrigens, das kann man. Es gibt auf den meisten Handys eine App, mit der kann man anrufen. Das geht. Ich habe es ausprobiert. Und das ist natürlich viel mühevoller, ja? Es ist noch einfacher, man macht einfach so eine Sprachnachricht. Das kann fürchterlich nerven, weil dann muss der andere dir abhören und kann nicht antworten. Aber das ist hinzugehen, anzufragen, ein persönliches Gespräch zu suchen, ist viel anstrengender. Und wenn ich mich um Liebe bemühe, dann reicht's nicht, den primitiven, schnellen Klick zu wählen. Es ist auch alles sehr distanziert, ne? Wenn ich den anderen nicht will, schalte ich ihn einfach ab. Aber da fehlt mir dann auch diese Situation der Begegnung. Ich muss mich auch lernen, unterzuordnen in der Gemeinschaft. Das tue ich natürlich nicht mehr, wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden jederzeit im Chat stumm zu stellen oder seine Nachricht einfach nicht abzurufen, ihn wegzuklicken. Da ist eine Gefahr drin. Ja, es darf nicht die reale Begegnung ersetzen. Oder eben, dass wir ohne Mühe sorry schreiben oder tut mir leid oder irgendwie was, ja, eine Anteilnahme, anstatt tatsächlich uns um das Wohlergehen zu bemühen. Das ist natürlich eine große Verführung, einen einfachen Weg zu wählen, anstatt sich die Mühe zu machen, tatsächlich in einer realen Begegnung präsent zu sein. Ich überspringe jetzt mal auch zwischendurch ein paar Folien. Das Schild steht in Reutlingen. Ja, warum ist das so? Ja, weil Smartphone auch zur Lebensgefahr führen kann. Ja, also da gibt es die sogenannten Smombies. Das sind die Smartphone-Zombies. Also nicht, du hast ein Smartphone, das Smartphone hat dich. Und deswegen bringt man ja zunehmend in Städten auf dem Boden Ampelmarkierungen an. Ja, also damit die Leute einfach sehen, ah, es ist rot. Ja, Das ist einfach, es ist lebensgefährlich. Also wer tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich Leute fast über den Haufen gefahren hätte, weil die einfach nicht nach oben gucken, sondern auf ihr Handy und dann laufen die über Ampeln und über Straßen und kennen nichts. Knopf im Ohr, ja, Kopfhörer drin, aufs Handy geguckt, da sind die off limits, da sieht man die nicht mehr. So, da ist gefährlich, muss man drauf achten. Man sagt ja, junge Menschen, also junge Kinder und alte Leute und Smartphone-Nutzer sind gefährlich im Straßenverkehr. Das ist jetzt neu. Wer kann mir erklären, was diese Werbung sagen soll? Mutige vor. Wer traut sich?
Eile.
Eile, ja, gut. Ja, könnten wir noch ergänzen, ja?
Egal, was passiert in der Erde.
Gut, okay. Diese Werbung, die habe ich jetzt fotografiert auf einem auf einem Auslandsflug nach Frankfurt, also von Frankfurt bin ich ins Ausland geflogen und sah das hier an einer Werbetafel, also auf einem internationalen Flughafen. Wenn man das jetzt weiß, dann würde man sagen, und wer zahlt dann, wenn du trotzdem einen Unfall machst? Die Ergo natürlich. Ist jetzt keine Ergo-Werbung, ne? Ist nur ein Beispiel. Ich hätte das auch ausblenden können da unten. Aber Fakt ist, es ist auch von einem internationalen Flughafen. Versteht ihr? Da sind Leute aus Japan, Leute aus Korea, da sind Leute aus Nordamerika, aus Osteuropa. Aber die Werbung ist international verständlich, weil wir es hier mit einer neuen Sprache zu tun haben. Die Welt hat sich eine neue Sprache gegeben, die Emoji-Sprache. Vielleicht kennt ihr schon Emoji-Sprache oder benutzt die sogar. Ich dachte, ich mache mit euch mal so einen kleinen Emoji-Test, ja? Also, wie gut ihr seid in Emoji-Sprache, ja? Ich probiere das einfach mal mit den Leuten, die hier sind. Zu Hause kann ich euch leider nicht fragen, aber die hier sind, ja? Gucken wir mal, was ist. Fangen wir mal mit einem Emoji an. Was heißt das? Tränen lachen. Das ist 60% der Smileys sind dieser Smiley, ja? Also das ist der absolute Hit, kriegt jeder hin, prima. Das ist aus einem echten Emoji-Lexikon. Sprachlos, richtig. Du bist natürlich jetzt hier ein Expert, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, nicht vorsagen, ja? Das ist der Sprachlose, dem fehlen halt die Worte, ja? Die Experts müssen jetzt ein bisschen zurückhalten, ja? Ich rede jetzt advanced und älter. Genervt, okay. Der ist müde. Ja. Jetzt kann das natürlich passieren, dass ich das falsche Emoji schicke und dann muss ich da am Ende noch anrufen. Ja, um das zu klären. Das könnte passieren. Das heißt, Zustimmung. Richtig, das zeigt Zuneigung und Offenheit. Ihr habt schon gehört, so winke, winke zum Abschied oder so, ne? Das wäre dann das Falsche. Das heißt, wenn man so, du blöde Kuh oder so, ne? Nee, ist nicht so. Also ist das, Kuh ist das Symbol der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Also das Bedürfnis nach gefühlsmäßiger Geborgenheit. Ja, wird durch die Kuh ausgedrückt. Sollte man auch aufpassen, wem man das schickt. Hoffnung war der Vorschlag. Ja, gibt's noch Vorschläge? Also es heißt tatsächlich, ich liebe es zu gärtnern. Ja. Was lernen wir daran? Wir lernen, wir haben es mit einer neuen Sprache zu tun, aber das mit dem Können, das ist so eine Sache. Ja. Also die Sprache verstehen, da müssen wir uns nochmal alle auf den Weg machen. Es gibt auch ganze Bücher bei Amazon, voll Emoji-Sprache und hinten ist eine Erklärung drin, eine Übersetzung sozusagen. Ne? Mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Das versuchen wir mit euch nochmal. Ganze Sätze bilden damit. Wir versuchen es, aber wir sind ganz bescheiden, wie in der Grundschule, erste Klasse, ein paar Wörter nur. Ja? Also, was bedeutet das? Feierabend, okay.
Nein, feiern.
Feiern, ja. Ein Freund zu einem gemütlichen Abend einladen. Gut, lassen wir gelten, passt. Richtig, guck mal, hat eine Ahnung. Expert, aufgestiegen, nicht schlecht, großer Respekt. Da kriegt deine Frau gleich Angst vor dir. Setz dich mal zur Seite. Mordshunger heißt das. Mordshunger. Ja, gut, also großer Respekt. Sturm ist klar, okay. Ich bin gerade im Urlaub. Ja. War aber ein Versuch. Okay. Dann, das sind zwei Sprichwörter, zwei deutsche Sprichwörter, das kriegt ihr hin. Perfekt. Super. Und das auch noch? Ja zur Impfung war der Vorschlag. Wäre auch sehr kreativ. Wir nehmen einfach das. Ja, und man merkt, man kann also tatsächlich kommunizieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist natürlich schon eine Provokation, wenn man jetzt WhatsApp-Nachrichten bekommt mit ganz, ganz vielen Emojis, weil wir merken, wir leben in einer Zeit, in der Gefühle total wichtig sind und in der Emotionen wichtig sind und man eben nicht nur sachbezogen kommuniziert. Die Emojisprache hilft uns, international zu kommunizieren und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das soll diese abstrakte virtuelle Welt etwas persönlicher machen. Allerdings ist es unglaublich schwer, angemessene Emotionen zu zeigen. Entweder übertreibst du es oder du untertreibst es. Ganz viel Spielraum für Missverständnisse und natürlich kein Ersatz für das reale Leben. Das ist ein typisches Bild einer Familie. Sie reden miteinander. Ja? Sie tun es eben nur nicht mündlich. So, jetzt kann das gut sein, dass sie alle gerade im selben Kanal sind und sich gegenseitig Nachrichten schreiben und sind halt im Gespräch. Und das ist ein Stück auch Ausdruck unserer Zeit. Es ist normal geworden, dass man miteinander im Kontakt ist, auch mit Hilfe von sozialen Medien. Und das hat natürlich Folgen. Also, wenn man sich den ganzen Tag auf Facebook auffällt, wenn man Kontakte pflegt über Instagram, wird man Menschen finden, die Interessen teilen. Und es ist so, wenn ich mich als Mann für die Bedürfnisse meiner Frau nicht interessiere und ihre Bedürfnisse ignoriere, dann wird sie Menschen finden, die sich für ihre Bedürfnisse interessieren. Und sie wird Leute finden, Männer finden, die sie interessant, attraktiv, begehrenswert, unterhaltsam finden und die ihr das Gefühl geben, was ich ihr verweigere. Und das ist jetzt ja keine Gefahr im Sinne von, wie schrecklich keine Medien nutzen. Es muss mir nur im Klaren sein, diese Bedürfnisse werden gestillt. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann werden die Menschen sie woanders stillen. Und im Falle meiner Ehe kann das eine Katastrophe sein. Das muss mir nur im Klaren sein, dass ich meine Frau nicht aufs Trockene setzen kann, in der Meinung, das wird schon irgendwie gut gehen. Das geht nicht gut. Und deswegen enthält jede dritte Scheidungsakte in den USA ja das Wort Facebook. Ja, da lernt man jemanden kennen, jemand, der die Interessen teilt, jemand, der mir zuhört, der das, was ich tue, gut findet. Und ich finde passgenau jemanden. Und deswegen muss ich mir als Ehemann sagen, ich muss meiner Frau das Interesse gegenbringen, dass sie das nicht braucht. Aber das erfordert was von mir. Auch an meiner Zeit, meinem Kraft und vielleicht sogar von meinem Geld. Und ich muss mir klar sein, diese Konkurrenz ist immer da. Nicht nur für meine Ehe, sie ist auch da für meine Kinder. Und das Angebot ist auch da. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen was. Online ist alles möglich. Das ist das, was unsere Teenager und Jugendliche erleben. Online ist alles möglich. Ich will euch ein kleines Video zeigen von dem Film Real Player One. Ich hoffe, das kriegen wir ganz gut hin mit der Tonübertragung. Dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das wirkt. Ja?
An dem die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist.
Okay. Der spielt da, aber man hört nichts, ne?
Das ist die Oasis. Ein Ort, an dem die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist. Man kann alles machen. Man kann überall hin. Zum Beispiel auf den Ferienplanet, auf einer 15 Meter Monsterwelle surfen auf Hawaii, auf Skiern die Pyramiden runterfahren. Den Mount Everest besteigen, mit Batman. Und seht mal hier, ein Casino so groß wie ein Planet. Hier kann man sein Geld verlieren, heiraten, sich scheiden lassen. Man kann da rein. Die Leute kommen in die Oasis, weil sie hier alles machen können. Und sie bleiben, weil sie hier alles...
Entschuldigung.
...können. Groß, schön, angsteinflößend, ihr Geschlecht wechseln, eine andere Spezies sein, reale Person, Comicfigur, kann man alles wählen. Ja, das bin ich. Das heißt, mein Avatar. Jedenfalls, bis ich Lust habe, mich zu verändern. Außer essen, schlafen und aufs Klo gehen, machen die Leute wirklich alles in der Oasis. Und da alle hier sind, treffen wir uns auch hier. Finden wir Freunde. Lokalisiere Age. Age wird lokalisiert. Age lokalisiert. Sektor 12. Planet Doom. Planet Doom, der gefährlichste Ort in der Oasis. Und ein super Ort, um Coins zu sammeln. Klar, dass sich Age darum treibt. Age ist mein bester Freund in der Oasis. Er ist mein bester Freund. Punkt. Obwohl ich ihm noch nie begegnet bin in der realen Welt.
Was geht, Age?
Was geht, Sie?
Das nächste Rennen ist in 20 Minuten und das spätere schaffe ich nicht. Und was treibst du?
Ich hole mir noch ein paar Kills, Bro.
Ist das Daito?
Daito und Show. Arigato.
Sicher. Eine Artefaktjagd?
Yep, Gregarious 120.
Sich für 2 Minuten in Riesenroboter verwandeln. Total geil.
Artefakte. Darum dreht sich alles. Halliday hatte dafür gesorgt, dass die Oasis übersät war mit zufällig verstreutem Powerzeug, das jeder gewinnen konnte, der es drauf hatte. Deathmatches und Artefaktjagden sind gut zum Coins sammeln, aber je nach Level deiner Rüstung ist es auch riskant. Alle starten gleich, aber je mehr Coins man macht, desto höher das Level. Wirst du gekillt, kann dein Avatar zwar weiterleben, aber du verlierst dein ganzes Zeug. Alles, was du dir erarbeitet hast. Dein ganzes Geld. Deine Klamotten. Deine Waffen. Und da die Leute meistens in der Oasis sind, bedeutet verlieren auch den Verstand verlieren.
Okay. Diese virtuelle Welt ist das, was hier gesagt wird, ist unbegrenzt. Jeder kann alles sein, jeder kann alles tun. Man hat keine menschlichen Bedürfnisse. Und in der Geschwindigkeit, wie die Bilder sozusagen auf das Gehirn einschlagen, passiert etwas, das auch passiert, wenn jemand Drogen nimmt. Also der Dopaminausstoß, der versetzt das Gehirn in eine Art Rauschzustand. Also die Geschwindigkeit, mit der sozusagen die Bilder einprasseln, verbunden mit dem Ton und den Möglichkeiten, also diese Aufregung, die da entsteht, ist ähnlich einem Dauerrauschzustand. Und so intensives Zocken, das wird verglichen mit so weißem Stoff. Also weißer Stoff für Kids, also sprich Kokain, hat eine ähnlich aufputschende Wirkung wie ein Spieler, der als Power-User dort so ein Spiel durchzockt über mehrere Stunden. Da passiert im Körper genau das Gleiche. Also es gibt sehr gutes Material von der Fachstelle Return, die habe ich oben angeblendet. Du hast davon noch Hefte, Ralf, ne? Okay, für letztes Mal waren da welche da, ne? Das kann ich euch sehr empfehlen. Also wenn jemand mit einem spielsüchtigen Menschen zu tun hat, also ein Erwachsener oder ein Kind, das spielt eigentlich keine Rolle, es betrifft Erwachsene genauso wie Kinder, dann ist dringend zu empfehlen, mal Kontakt aufzunehmen mit der Fachstelle Return in Hannover, weil sich im Gehirn eines solchen Süchtigen Hirnstrukturen verändern. Und die Entwöhnung von eines Computersüchtigen findet auf der gleichen Station statt in der Psychiatrie wie die Entwöhnung von Kokain. Also das ist tatsächlich dieselbe Therapie. Also im Gehirn passieren dieselben Dinge, also dieselben Hormone werden ausgeschüttet. Und deswegen ist das nicht einfach mal so, dass man den Stecker zieht und dann sei dem Mensch geholfen. So einfach ist das nicht. Es braucht tatsächlich einen Therapieprozess. Es braucht aber vor allen Dingen Angehörige, die das mittragen, weil der Süchtige selbst aus eigener Kraft da nicht rauskommt. Es gibt kein Entrinnen aus dieser Fessel der Spielsucht, wenn man nicht Menschen hat, die einen da rausreißen. Und es braucht da dringend auch unter anderem rabiate Maßnahmen, radikale Maßnahmen, damit so jemand darin nicht verschwindet. Denn natürlich triggern diese Spiele etwas ganz Männliches, also gerade wenn es Jungs betrifft. Also da geht es um Wettkampf, Anerkennung, Herausforderung. Man bekommt eigentlich die Wünsche, die man hat, alle erfüllt. Es ist so ein Stück Himmel auf Erde. Ich bekomme ein Heilsversprechen. Es wird mir suggeriert, wenn ich das tue, wenn ich das spiele, dann bin ich perfekter Mensch. Dann bin ich vollkommen. Da bekomme ich alles, was ich mir wünsche. Und diese Totalwünscherfüllung ist vollkommen wirklichkeitsfremd. Die Wirklichkeit ist völlig anders. In der Wirklichkeit muss ich dafür arbeiten. Das kostet mich Mühe und Kraft. Und darin verlieren sich die Menschen im Traum. Es ist die Sehnsucht nach Erlösung so stark, dass sie die Wirklichkeit fürchten. Und dann will man da gar nicht mehr raus. Natürlich kann man das auch gut nutzen, ja. Man kann mit Jungs zusammenspielen, man kann gemeinsame Zeit verbringen, ja. Aber dann ist es wichtig, Pausen zu machen, dass man alle Viertelstunde unterbricht, dass man sagt, auch wenn man gemeinsam sehr intensive Spiele spielt, dass man dann regelmäßig Breaks macht, damit man nicht in so einen Flow kommt. Den gilt es zu vermeiden. Also wenn Jungs oder Mädchen nicht in den Flow kommen, also diesen Kanal, in dem sie praktisch alle Sinne abschalten, bis auf den Hör- und Sehsinn. Wenn wir das vermeiden, dann vermeiden wir auch Sucht. Aber wenn wir zulassen, dass Kinder beim Spielen einen Flow geraten, dann lassen wir sie fahrlässig in eine mögliche Sucht laufen. Es sind nicht alle Spiele dazu geeignet, süchtig zu machen. Also wer zum Beispiel Minecraft spielt, der wird also wahrscheinlich nicht süchtig. Das ist jetzt nicht so gefährlich. Bei Fortnite kommt es auf die Version an, die man spielt. Also die Konsolenversionen sind auch nicht so schlimm. Aber die PC-Version zum Beispiel, Battlefield Home, ist durchaus dazu in der Lage, dass Menschen wirklich auch gebunden werden an dieses Spielen. Da muss man sagen, lass die Finger davon. Von Fortnite kann man nur sagen, lass die Finger davon, dem Kind nicht erlauben, das zu spielen. Und das ist wichtig. Es gibt Spiele, die kann man zulassen unter bestimmten Zeitvorgaben. Und es gibt bestimmte Spiele, die muss man verbieten. Ja? Das ist nicht zu handeln. Man kann auch nicht Feuer im Gewandbausch tragen. So wenig kann man bestimmte suchtmachenden Spiele spielen. Fortnite verdient über 3 Milliarden Dollar im Jahr. Nur mit diesem Spiel. Also Epic Games. Epic Games verdient nur 3 Milliarden Dollar. Nur mit diesem Spiel. Was machen die? Ein Drittel aller Mitarbeiter von Epic Games sind Psychologen. Und was machen diese Psychologen? Sie programmieren KIs. Denn jeder Spieler in Fortnite bekommt eine eigene KI zugewiesen, die nichts anderes tut, als zu analysieren, was der Spieler angeboten bekommen muss, damit er nicht aussteigt. Das ist ihre Aufgabe. Damit er gebunden wird ans Spiel. Und Epic Games kennt die User wahrscheinlich viel besser als das direkte nähere Umfeld. Kennt Gewohnheiten, spontane Reaktionen, Reflexe, alles das wurde analysiert. Sie kennen einen. Und deswegen kann man sich von solchen Leuten nur fernhalten. Das ist einfach gefährlich. Es gibt andere Sachen, die sind harmlos. Ja, da kann man gut mitspielen. Gerade Spiele, die Strategiespiele sind, die langsam gehen, die also nicht schnellläufig sind und so weiter, sind in der Regel nicht so gefährlich. Aber diese Fantasy-Rollenspiele, in der man sehr schnelle Bildfolgen hat, in der es keine Levelbegrenzung gibt, in der es ein enormes Belohnungs- und Anreizsystem gibt, die sind tatsächlich gefährlich. Da müssen wir dann die Finger von lassen. Wichtig ist, dass elterliche Präsenz etwas ist, das Kinder jederzeit merken. Also es gibt 4 große Regeln. Erstens, ich bin anwesend. Die räumliche Dimension. Ja, du kannst spielen, aber nur im Wohnzimmer. Und der Bildschirm guckt zu mir. Ja, ich sehe dich und ich gucke dir auch auf deinen Bildschirm. Das zweite ist, ich nehme Zeit für dich. Also Eltern, die auch in der Realität Zeit haben für die Kinder und präsent sind. Ja, also dass der PC nicht die elektronische Großmutter wird. Klare Regeln, die auch Konsequenzen haben, wenn man sie nicht einhält. Ja, dazu ermutige ich, dass man einen Medienvertrag macht mit Kindern. Also, dass man sich hinsetzt und aufschreibt, was darfst du, in welcher Zeit, in welchem Umfang, wie lange. Und ich genehmige dir das, weil der PC ist von mir, der Strom ist auch von mir, das Internet bezahle ich auch. Aber deine Gegenleistung ist, dass ich halte an diese Regeln. Und das ist mit Jungs immer schwerer als mit Mädchen. Ja, Jungs, Mädchen nutzen Medien auch anders. Sie nutzen Social Media, die haben auch andere Gefahren. Jungs zocken. Und das ist ihre große Gefahr. Also da sind sie auch anders gefordert. Auch mit den Regeln muss man anders arbeiten. Ich bin und bleibe dein Papa und deine Mama, dein Vater und deine Mutter. Auch das muss immer klar sein, dass die Präsenz auch bedeutet, ich habe ein Entscheidungsrecht, ich bleibe mit dir auch im Gespräch. Ein Trend, das Mädchen besonders betrifft, ist das sogenannte Sexting, also das Verschicken von Nacktbildern. Damit habe ich auch in der Schule zu tun. Es ist eigentlich ein Phänomen, das nicht zu, sondern abnimmt, sondern zunimmt. Also das Mädchen enthemmt oder weil sie einen Freund beeindrucken wollen oder weil sie um Liebe werben oder weil sie eine Beziehung aufbauen, Nacktbilder von sich verschicken, die dann eben im Netz sind, mit denen sie dann erpresst werden. Das nennt man so dieses Sextortion, also das Erpressen mit Nacktbildern. Und dass diese Mädchen ganz oft dann eben auch den Eltern sich nicht offenbaren, weil es ihnen peinlich ist, ja, weil die Eltern auch nichts davon wissen. Und dann geraten sie in Abhängigkeiten von Leuten, die das ausnutzen. Also das kommt dann auch in etwa einem Sechstel der Fälle tatsächlich zu einem sexuellen Übergriff, weil solche, in der Regel sind es ja ältere Männer, dann diese Mädchen locken, geben sich erst als Teenager aus, werden dann immer älter im Laufe des Chats und am Ende kommt es dann zu einer echten Begegnung. Da hilft nur Aufklären. Also ehrlich mit Mädchen sprechen, sagen, was passiert da in Social Media, dass nicht jeder, der sich da anbietet als Teenagerfreund, auch einer ist und dass man mit den Eltern darüber spricht, mit wem schreibst du, worüber schreibst du, dass man früh damit anfängt. Also wer mit seinen Teenagerkindern früh anfängt, über WhatsApp und Instagram und über Snapchat zu besprechen, mit wem man da redet, der kann sie, wenn sie älter werden, damit auch alleine lassen. Wer natürlich erst mit 14, 15 anfängt mit Medienerziehung, das ist eigentlich zu spät. Ja, da ist das Kind wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen. Also man muss anfangen, wenn die in der Grundschule sind, wenn sie früh mit anderen im Kontakt sind, was passiert da eigentlich, und sie eng begleiten auf diesem Weg, weil die Welt da draußen ist böse. Und sie wollen nichts Gutes. Ja, da geht es um Abzocke, da geht es um tatsächlich Anbahnung eines sexuellen Kontaktes. Es gibt so leider so viel Pädophile da draußen im Netz. Da muss man Kinder schützen. Es ist auch so, wenn man ein Nacktbild geschickt bekommt und das nicht löscht, begeht man den Straftatbestand der Kinderpornografie. Also wer zum Beispiel auch als Teenager ein Nacktbild geschickt bekommt, muss die Polizei anrufen. Also er muss eine Anzeige machen. Ja, weil wenn rauskommt, dass er ein Nacktbild auf seinem Handy hat, das ihm zugeschickt wurde und er eine pornografische Material besitzt, macht er sich strafbar. Also unbedingt zu empfehlen, wenn ihr so etwas mit euren Kindern thematisiert und die bekommen so ein Nacktbild zugeschickt, geht bitte zur Polizei, macht eine Anzeige, ja, damit sozusagen da rechtlich nichts auf das Kind zurückfallen kann. Da gibt es ein eigenes Thema zu. Ich will dann darauf hinweisen, das ist ein großer Hype. Wir machen eine Aufklärung in der Schule zu, laden die Kriminalpolizei ein. Die erzählen dann viel darüber, was da im Hintergrund läuft. Also wichtig bei solchen Sachen, Missbrauch im Netz und Cyberkriminalität, wo Leute abgezockt werden, bitte nicht zögern, eine Anzeige zu machen bei der Polizei. Ist für viele ganz ungewohnt, haben das noch nie gemacht. Aber geht da bitte hin, macht das telefonisch erstmal, kündigt euch an, macht eine Anzeige, damit das sozusagen auch aus der Welt geschafft wird. Ich will das mal so ein bisschen überspringen jetzt. Wir merken, dass diese Medienwelt natürlich nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns eigentlich viel zu viel und viel zu schnell und viel zu intensiv ist. Gott hat uns nur zwei Ohren gegeben und zwei Augen und einen Mund. Und das zeigt einfach, wir sind begrenzt gemacht. Ja, wir sind auf begrenzte Kommunikation geschaffen. Eigentlich wird unser Gehirn völlig überfordert mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten. Wir sind dafür nicht gemacht. Und die Gefahr des Kontrollverlustes ist maximal, wenn man mit 10 Leuten gleichzeitig chattet oder wenn man x verschiedene Apps gleichzeitig geöffnet hat. Unser Gehirn kann das nicht. Dafür sind wir nicht gemacht. Und dieses Allmachtsgefühl, dass man sich ein Stück damit gibt, ich kann das ja, ist eigentlich die totale Überforderung. Daran werden Leute am Ende auch krank. Die gehen auch kaputt daran, weil sie ständig ausgesaugt werden. Sie laufen, der Motor läuft im roten Drehzahlbereich, aber es sind so coole Hormone da am Gange. Ja, es fühlt sich so gut an. Aber eigentlich ist die Seele damit überfordert. Ich denke, das liegt daran, dass Gott in uns einen Durst gegeben hat. Der Jesus sagt das mal zu der Frau am Jakobsbrunnen, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Die Frau hatte einen Durst, als sie Jesus begegnet. Und dieser Durst, das war ein Durst nach Verbundensein. Und sie suchte die Erfüllung dieses Verbundenseins in Affären mit Männern. Und so wenig wie Männer ihren Durst stillen konnten, kann das Smartphone den Durst stillen, den unsere Seele hat. Wir haben alle einen Durst. Wir haben zum Beispiel einen Durst nach Zugehörigkeit. Das hat jeder Mensch. Wir haben alle das Bedürfnis, dazuzugehören. Wir haben das Bedürfnis, informiert zu sein. Wir haben das Bedürfnis, etwas zu gelten, mit unserer Arbeit wertgeschätzt zu werden, mit dem, was wir können und tun, was wir erwählen. Wir haben auch alle ein Bedürfnis nach Entspannung. Ja, das ist ein Grundbedürfnis. Und das hat jeder Mensch. Jeder braucht irgendwie mal Momente, wo er sich ausspannen kann. Jeder hat auch Bedürfnis nach Unabhängigkeit oder nach Identität. Das ist nichts Schlechtes. Gott hat das in uns hineingelegt. Das Smartphone verspricht uns, all diese Bedürfnisse zu stillen. Und wir müssen uns nur klar machen, dass das Versprechen, das damit verbunden ist, das Trinken von Salzwasser ist. Es ist zwar Wasser, aber es löscht den Durst nicht, sondern es verstärkt ihn. Wenn ich mir klar bin, ich benutze das als Werkzeug, um nützliche Dinge zu tun, ist das in Ordnung. Wenn ich es aber benutze, um meinen Seelendurst zu stillen, dann wird es mich kaputt machen. Auf die eine oder andere Weise. Und die Rechtfertigung muss sich ja jeder selber geben. Warum nehme ich mein Smartphone jetzt in die Hand? Von den Leuten, die 88 Mal am Tag ihr Smartphone entsperren. Warum? Warum muss ich das 88 Mal am Tag in die Hand nehmen? Warum muss ich ständig gucken, ob ich neue Nachrichten habe? Warum muss ich ständig gucken, das Wetter wird wahrscheinlich keine 88 Mal angucken, ne? Das ändert sich ja nicht so schnell. Aber warum muss ich ständig gucken, ob mir wieder jemand geschrieben hat? Weil ich das Bedürfnis habe, aufgewertet zu werden. Ich habe das Bedürfnis, wichtig zu sein. Aber das wird dadurch nicht erfüllt. Ich werde nicht wichtig, weil ich mir ständig Nachrichten anschaue. Und das ist die eigentliche Situation, die Rechtfertigung, die muss sich jeder am Ende selber geben. Unser Herz ist so gemacht, dass es empfänglich ist für all diese Bedürfnisse, für Versprechen, diese Bedürfnisse zu stillen. Zum Beispiel lesen wir das im 1. Johannesbrief in Kapitel 2, dass Gott diese drei Einfallstore in unser Herz geschaffen hat, diese drei Türen. Das ist einmal die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens, so nennt Johannes das. Aber eigentlich sind es drei Eingänge, die immer in unser Herz offen stehen. Die Frage ist, wen wir da reinlassen. Da ist die natürlich Lust auf etwas zu haben, rein körperlich, Bedürfnisse stillen. Ja, wir haben körperliche Bedürfnisse. Das ist Bedürfnis nach Schlaf, nach Betätigung, nach gesunder Ernährung, nach Sexualität. Wir haben viele Bedürfnisse. Die sind in uns angelegt. Und es besteht natürlich die Frage, wem lasse ich diese Bedürfnisse stillen? Johannes sagt, natürlich klopft die Welt jederzeit an meine Tür. Sie möchte mir das anbieten, diese Bedürfnisse zu stillen. Auch das Bedürfnis nach Einfluss oder nach Besitzstreben, das wird gestillt durch die Welt. Es wird versprochen. Und Johannes macht deutlich, wenn die Liebe zum Vater in mir lebt, wenn die mich ausfüllt, dann sind diese Plätze besetzt. Dann ist da jemand, da gibt es einen Bedürfnisstiller. Aber wenn das nicht so ist, dann ist da die Ich-Befriedigung, der Kaufrauschen, der Fitnesstrend, die uns jetzt versprechen, die Bedürfnisse, die wir eigentlich auf Gott richten sollen, dass sie uns die stillen. Und kurzfristig passiert das auch. Aber es lässt uns langfristig durstiger zurück als vorher. Und so kommt manche Leute in einen Teufelskreis. Ja, sie versuchen wie ein Drogensüchtiger, sich ständig neu den kurzen Kick zu geben und merken, dass ihre Sucht dadurch eigentlich nur verstärkt wird. Weil niemand den Durst stillen kann, den Gott in uns stillen möchte. Diesen Kampf ums Herz, den haben wir für uns selbst, aber der findet natürlich auch täglich mit unseren Kindern statt. Wir können die Bedürfnisse nicht abstellen. Die Bedürfnisse bleiben. Und die sind real. Es ist eine Illusion zu glauben, wenn ich dem Kind das Handy wegnehme, wären seine Bedürfnisse gestillt. Das ist so nicht. Das ist ein Trugschluss. Es gibt andere Wege, Bedürfnisse zu stillen. Sind ein bisschen aufwendiger als das Smartphone. Aber letztendlich geht es um die Frage, wer darf die Bedürfnisse in meinem Leben und in dem meiner Kinder stellen? Die zentrale Frage ist deswegen nicht zuerst, welchen angemessenen Platz Medien in unserem Leben haben dürfen, sondern die Frage Gottes an uns, liebst du mich mehr als diese? Das ist die entscheidende Frage, die der Herr Jesus stellt. Liebst du mich mehr als diese? Und dieses mehr als, dieses diese kann alles Mögliche sein. Ja, das mag das Smartphone sein, das mag alles andere sein. Es kann sein, dass ich mich da rein verliere, Autos zu reparieren oder versuche, Spülmaschinen zu reparieren oder sonst irgendwas, ja. Also, es kann alles möglich, es kann der Garten werden, es kann der schöne Wald werden, es kann die Fitness werden, es kann mein Job werden. Es könnte sogar meine Familie werden. Im schlimmsten Fall sogar das, dass ich Gott vergesse, weil ich mich ja um solche Dinge kümmere. Es kann alles in dieser Welt mir zur Welt werden und an eine Stelle treten, die nur dem Herrn gehört. Nichts ersetzt diese Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Wie bekommt man diesen Strohhalm aus dem Glas, ohne das Glas zu berühren oder den Tisch oder irgendwie was? Und er kennt die Antwort, indem man da Wasser reingießt. Es geht um die Frage, was uns erfüllt. Und wenn es um unsere Kinder geht und wenn es um den Umgang mit Medien geht, dann muss uns klar sein, es kostet uns diese drei Dinge. Es kostet uns Zeit, Kraft und Geld. Wenn wir den Kampf gegen Epic Games gewinnen wollen, dann müssen wir diese drei Dinge investieren, bereit sein zu investieren. Wir müssen bereit sein, unsere Kraft zu unsere Zeit zu investieren, unsere Kraft und unser Geld. Denn die investieren jeden Monat, die verdienen jeden Monat 300 Millionen Dollar dafür, dass sie investieren. Und dem muss ich etwas entgegenhalten. Und es reicht nicht nur einfach zu sagen, nein, sie brauchen eine Alternative. Und diese Alternative fordert uns als Eltern, die fordert uns auch als Gemeindemitarbeiter. Unglaublich, was Gemeindemitarbeiter im ehrenamtlichen Dienst leisten. Davon haben unsere Bürgermeister und unsere Verwaltung und Schulen keine Ahnung. Was da an präventiver Arbeit geleistet wird, ist unglaublich. Ich versuche das den Bürgermeistern bei uns in Lippe immer wieder deutlich zu machen und erkläre denen, das, was unsere gemeindlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten, ist reine Präventionsarbeit. Diese Kinder sind alle nicht auf der Straße und klauen, hängen an der Droge, sind anderweitig süchtig, sondern sie werden betreut. Und das kostenlos. Da könnten die Kommunen doch dankbar sein, dass Gemeinden so eine unglaubliche gesellschaftliche Sozialleistung erbringen. Das ist total wichtig, das ist gesellschaftlich wichtig. Sie brauchen diese Verbindung zueinander als Gleichaltrige und sie brauchen das Engagement von Mitarbeitern, die sich um sie kümmern. Das ist unglaublich zeitintensiv und das kostet ganz viel Kraft und das kann man nicht hoch genug schätzen. Und es kostet uns auch Geld. Wenn ich mit einem spielsüchtigen Kind zu tun habe, muss mir klar sein, ohne dass ich bereit bin, Geld zu investieren, kriege ich das Kind vom PC oder vom Handy nicht weg. Natürlich ist eine Abenteuertour mit einem Mountainbike etwas, was mich was kostet. Oder ein Abenteuerausflug oder einen Skispringen in Bochum oder auf der künstlichen Skischanze da oder irgendwas anderes. Es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann, die in der Konkurrenz zur virtuellen Welt sind. Aber wenn ich nicht bereit bin, das zu investieren, werden wir den Kampf gegen Epic Games verlieren. Natürlich kann man technische Tools nutzen, ja, wie zum Beispiel die Bildschirmzeit von Apple. Ich will keine Apple-Werbung machen, aber ich muss sagen, dass Apple das Problem wahrscheinlich am besten gelöst hat. Ja, aber Apple-Geräte kosten einen Haufen Geld. Die gibt's halt nicht so kostenlos wie Android-Geräte. Aber damit habe ich ein Tool, das ich effektiv nutzen kann. Wenn ich die Kontrolle über das Handy meines Teenagers haben will, muss ich halt bereit sein, Geld zu investieren. Und das muss uns bereit sein, das muss uns wert sein. Und dann kommt man ins Gespräch. Ich habe das jahrelang mit meinen Kindern durchexerziert. Ja, so, darf ich noch ein bisschen Bildschirmzeit, noch eine Viertelstunde hier, noch eine Viertelstunde da? Kann man wunderbar verhandeln. So, und man kommt ins Gespräch und dann kann man die Kinder tatsächlich, wenn man sie jahrelang begleitet hat, auch in die Selbstständigkeit entlassen, sagen, du hast deine eigene Verantwortung, du weißt, was du gelernt hast von mir, du wirst das jetzt auch alleine schaffen. Ich möchte schließen mit 10 Smartphone-Geboten. Das erste Smartphone-Gebot ist, echte Begegnung ist wichtiger als das Smartphone. Es muss uns klar sein, bevor ich das Ding zur Hand nehme und mir 1000 Chats durchlese und WhatsApp-Nachrichten scrolle und was auch immer mache, immer die Frage, hätte ich die Chance, jetzt real mit jemandem zu sprechen? Dann sollte ich das vorziehen. Dann muss das wichtiger sein. Weil der Griff zu dem Ding ist, das ist einfach, das kostet mich nichts. Aber ein reales Gespräch mit einem echten Menschen, das kostet mich etwas, aber es erfüllt mich auch. Das ist kein Salzwasser trinken. Echte Begegnungen sind wichtiger als das Smartphone. Und wenn ich jeden Tag in 20 verschiedenen WhatsApp-Kanälen Nachrichten lese, dann läuft was schief. Ja, da nutze ich einen ganz einfachen Weg, mit Menschen im Kontakt zu sein und bin es gar nicht wirklich. Das muss ergänzt werden durch reale Kontakte, durch echte Begegnungen, durch wirklich Anrufen. Und das müssen wir Teenagern vorleben und natürlich auch beibringen. Das zweite ist Entschleunigung, lies langsam wie ein Buch. Wir wissen aus Studien, dass solche Online-Newsleser so immer so ein Z-Format lesen. Die gucken nach einer Überschrift, nach fetten Überschrift, dann gucken die, ob es irgendwo ein Bild gibt und dann klicken sie und auf weiter. Und diese Art oberflächlich zu lesen verhindert, dass es im Gehirn einen Erinnerungsprozess gibt. Also es gibt eine Erinnerungsfunktion im Gehirn, die dann aktiviert wird, wenn Dinge wiederholt werden. Also Wiederholung sorgt für Erinnerung. Und in dem Moment, wo Menschen nur noch Internetleser sind, so Online-Leser sind und nach diesem Wisch- und Klick-Prinzip arbeiten, verhindert das Gehirn das Lernen. Man lernt nicht mehr. Man hört auf, auswendig zu lernen. Man wird nur noch berauscht von den Bildern und den Nachrichten. Und das verändert natürlich unseren Denkprozess. Also eine ganz praktische Frage. Wer von euren Großeltern oder ich sag jetzt mal lebend oder schon nicht mehr da, sag mal über 60, kennt 10 Telefonnummern auswendig? Gibt's, ne? Wer von den unter 20-Jährigen kennt 10 Handynummern auswendig? Also wir merken, es hat sich was verändert, ja? Also das Auswendiglernen ist eine Fähigkeit, die unserem neuzeitlichen Gehirn verloren gegangen ist. Das ist auch in der Schule keinerlei Erwähnung mehr wert. Auswendiglernen findet man in keiner einzigen pädagogischen Beschreibung, in keinem Lehrerhandbuch, nirgendwo steht das mehr. Ja, das sind ja Sozialkompetenzen, wo wird davon geredet, aber eigentlich ist die Kernkompetenz des Auswendiglernens eine Sache, ein von Muße, braucht man Zeit, einen ablenkungsfreien Raum, eine Lerntechnik, mit der man sich das beibringt, auch lerntypabhängig. Und man kann anfangen, wieder das Gehirn ans Lernen zu kriegen, indem wir langsam lesen. Also wer langsam liest, kommt zurück in den Modus des Lernens. Und das ist wichtig. Wer also nur Bildschirmleser ist, der steht in der großen Gefahr, dass das Auswendiglernen zu kurz kommt. Prüfe den Grund, warum du das Smartphone nutzt. Ist es vielleicht Arbeitsvermeidung, Kontaktvermeidung oder Ruhevermeidung? Was ist der Grund, warum ich mir mein Smartphone nehme? Ist es wirklich, dass ich unbedingt eine Nachricht empfange und dies ganz dringend? Oder ist es eigentlich, dass ich mich ablenken will? Will ich vielleicht auch signalisieren an der Bushaltestelle, quatsch mich nicht an, ne? Weil ich gucke ja auf mein Smartphone. Das ist wichtig, dass wir uns immer fragen, ich nehme jetzt mein Ding in die Hand, warum? Muss ich das? Trainiere dein Gedächtnis, lerne regelmäßig auswendig, das hatte ich gerade schon genannt. Das kann man natürlich wunderbar mit der Bibel machen und auch Bibel-Apps für, klar, ne? Helfen auch beim Auswendiglernen, die sind dann eben so entschleunigt und schlicht. Kann man natürlich auch ganz klassisch machen, aber auswendig zu lernen ist eine grundgute Sache. Genau, rufe Nachrichten selten ab, zum Beispiel nur einmal in der Stunde. Leider kann man das in den Smartphones nicht einstellen, dass das nur einmal die Stunde abruft. Die sind halt immer da, immer on demand, immer in Realität. Aber das kann man sich ja vornehmen. 8-mal am Tag reicht auch oder 5-mal am Tag oder so. Und ansonsten bin ich nicht erreichbar. Wir werden feststellen, dass wir keinen echten Freund verlieren, der ein echter Freund ist, nur weil wir seine Nachrichten nicht in Echtzeit lesen. Ja? Die echten Freunde bleiben unsere echten Freunde, weil wir uns echt mit denen treffen, echte Gespräche führen, ihnen echte Geschenke zum Geburtstag vorbeibringen, echt an ihrem Leben teilhaben. Und da spielt es keine Rolle, ob ich 5 Minuten früher oder später seine Nachricht lese. Dann Regeln schriftlich vereinbaren. Ich rede jetzt hier auch für Kinder. Also diesen Vertrag zur Mediennutzung, der ist sinnvoll. Da, wo man reinschreibt, was darfst du, an welchen Tagen, in welcher Zeit, in welchem Umfang. Muss man sich auch beraten lassen. Wenn ich keine Ahnung habe von Spielen, muss ich mich beraten lassen. Was spielst du? Wie wirkt das? Es gilt ja für Eltern immer selbst informieren, selbst ausprobieren, selbst kontrollieren. Ja, ich muss mich informieren. Ich muss wissen, worum geht's da. Ich muss die Sache kennen. Ich muss die Technik kennen. Ich muss es ausprobieren. Mal selber gemacht haben. Mal selber gespielt. Mal selber auf die Seite gegangen. Mal selber einen Chat gemacht. Mal selber ein Konto eröffnet. Damit ich einfach mitreden kann und nicht über Sachen urteile, von denen ich keine Ahnung habe. Und das selbst natürlich selbst kontrollieren. Hilft nichts, wenn der Vater dem Sohnemann verbietet zu spielen, hängt selber an der Konsole. Ja? Das bringt natürlich nichts. Also da ist auch Selbstkontrolle nötig. 7. Regel. Schätze die Gegenwart. Gebet, Gesang und Gemeinschaft. Ist doch interessant, dass wir auf dem Smartphone eigentlich nur digitale Produkte der Vergangenheit konsumieren. Nachrichten, die jemand in der Vergangenheit geschrieben hat. Videos, die jemand in der Vergangenheit mal erstellt hat. Posts, die in der Vergangenheit abgeschickt wurde. Aber das, was die Bibel uns vorstellt, ist Gegenwart. Also beten kann ich nur in der Gegenwart. Und singen tue ich auch in der Gegenwart. Und Gemeinschaft habe ich auch in der Gegenwart. Das, was eigentlich geistlich ist, das findet in der Gegenwart statt. Ja, das finde ich immer so interessant, wenn Hochzeiten stattfinden und die Leute hängen praktisch die ganze Zeit nur hinter ihrem Smartphone und filmen dann die Braut, wie sie reinkommt und so weiter, anstatt diesen Moment zu genießen. Es gibt ja 1000 andere, die filmen. Ja, es ist ja gesichert, Material ist ja da. Aber sie meinen, sie müssten da was konsumieren, anstatt den Moment wirklich zu genießen. Ich denke, das ist wichtig. Gebet, Gesang und Gemeinschaft sind Erfahrungen der Gegenwart, die Gott uns gibt. Ja, sei abwesend, nutze kontrolliert nur 1 bis 2 soziale Netzwerke, aus den anderen kannst du dich abmelden. Man braucht nicht Instagram und Facebook und WhatsApp und Snapchat. Das braucht keiner. Also es reicht, wenn ich mit meinen Leuten auf 2, 1 oder 2 Netzwerken Kontakt halte. Weil unser Hirn ist nicht dafür gemacht, in solch einer Menge Informationen zu verarbeiten. Das sorgt für eine Versumpfung der Seele. Und deswegen sich dazu beschränken, das kann durchaus gesund sein. Auch so praktische Hilfen zu nutzen. Bildschirmzeit, ich habe das schon mal geraten in manchen Gemeinden, wenn man jetzt halt keine Ahnung hat, wie man die Lufthoheit über einen PC zurückgewinnt, ne, sowas soll es ja geben, ne, der Sohnemann hat das Admin-Passwort und Vater hat keine Ahnung, dann muss man halt mal so einen Jugendabend machen, wo man von den Experts mal erklärt bekommt, wie das funktioniert. Ja, gibt es mal eine Schulung für Eltern, Einstieg in Smartphone-Administration, wie ich ein Android-Handy entroute und davor schütze, dass es erneut geroutet wird, ja. Wie ich eine App installiere oder sowas. Das kann man sich ja beibringen lassen. Es gibt ja Experten. Jeder Gemeinde gibt sie ja. Man muss die nur mal zusammentrommeln und sich das erklären lassen. Kann auch so ein Handyhotel einrichten, ne? Also wir kommen in die Küche und an der Wand hängt ein Handyhotel, ne? Da kommen erstmal alle Handys rein, und dann ist klar, wenn wir da Kontakt haben, dann darf das da bimmeln und rappeln, ist egal, Tür zu, und wir sind da drin, aber handyfrei. So dass es diese Zeiten gibt, wo keiner auf sein Handy guckt, wo wir alle untereinander sind. Und abends, wenn das Kind ins Bett geht, legt es das Handy auf die Nachtkonsole oder auf den Küchentisch, auf den Wohnzimmertisch, geht dann in sein Zimmer. Dann werden die natürlich schreien und sagen, wie soll ich denn morgens aufstehen ohne Wecker? Da können wir natürlich kommen, ja, wir Oldies, und sagen, hey, es gibt diese Dinger mit Zeiger und die bimmeln auch. Ja, die haben keinen Bildschirm, die funktionieren auch. Du wirst es nicht glauben. Ja, also man kann auch ganz klassisch sich wecken lassen von einem Wecker, der nicht auf einem Handy ist. Und das ist eine Hilfe. Es schützt einfach die Kinder, wenn sie mit dem Handy nicht ins Zimmer gehen dürfen. Ja, sondern Handykontakt ist im Wohnzimmer, meinetwegen auf dem Sofa, da kannst du schreiben, chatten, keine Ahnung was machen. Und wenn du das Wohnzimmer verlässt, bleibt das Handy da. Ja, dass das Kinderzimmer eine Handy, eine bildschirmfreie Zone ist. So, dann haben wir diesen Raum, wo Kinder runterkommen können, wo das Hirn noch abschaltet. Weil wenn die bis abends zum Einschlafen immer noch diesen blauen Bildschirm sehen, das hat was mit Hormonen zu tun, dass man da nicht runterfährt. Das Gehirn schläft einfach nicht richtig ein. Es braucht diese Stunde vorher abzuschalten, bildschirmfreie Zeit. Das ist in jedem Falle sinnvoll. Ja, und Behandelzeit wie Bargeld, du kannst es nur einmal ausgeben. Also, unser Bargeld geben wir ja auch, schmeißen wir auch nicht zum Fenster raus. Das haben wir nur einmal und letztendlich ist unsere Zeit auch wie Bargeld. Wir können das nur einmal am Tag ausgeben. Und die Frage ist, wer bekommt dieses Bargeld? Wer bekommt meine Zeit? Und diese Investition, die tätigen wir alle jeden Tag, in was auch immer, und hoffe, dass wir da richtige Prioritäten setzen. Jetzt könnten wir Fragen stellen. Es sind auch noch keine, warte mal, jetzt muss ich mal auf die Webseite gehen. Also wenn jemand hier Fragen hätte, könnten wir die jetzt hier anzeigen. Es sind 2 User drauf, 5 User drauf. Also ihr dürft jetzt einmal tippen. Wie oft seid ihr am Tag auf Insta? Gute Frage. Das ist jetzt keine Frage an mich, ne? Ich denke, das ist eine Frage ans Publikum. Was für ein Handy hast du? Ist hier eine Frage, zeige ich mal hier an. Was für ein Handy hast du? Wie oft bist du am Handy? Hast du TikTok oder Instagram? Wie viel hat die Internetwaschmaschine gekostet? Hast du schon mal Probleme, Kontakt mit PC, Handy und Sucht und so weiter? Ja, also ich habe mal iPhone, das ist aber ein dienstliches, also das kriege ich von meinem Arbeitgeber. Wie oft bist du täglich am Handy? Ziemlich viel. Also ich bin in vielen Gruppen und weiß genau, wovon ich rede, wenn ich sage, ich muss mich beschränken. Hast du TikTok, Instagram? Nein, ich bewusst nicht. Ich habe nur ein soziales Medium, das ist WhatsApp und Signal habe ich noch. Da steigen wir gerade um. Die Internetwaschmaschine war zu teuer und Handysucht, es ist ein Dauerthema auch in der Schule. Das ist leider ein Problem, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, das vor allen Dingen Jungen betrifft. Sind vor allen Dingen Eltern von Jungen gefragt. Gut. Wie siehst du das Problem des verstärkten Verbreiten von Verschwörungstheorien durch eine größere Plattform auf Facebook etc. zum Beispiel? Ja, das ist eben einfach anonym. Ja, was ist das Problem im Internet? Die Anonymität. Die Anonymität fördert in uns das Schlechteste. Das Schlechteste im Menschen wird deutlich, wenn wir anonym sind. Ja, die ganze Sündhaftigkeit der Sünde wird deutlich durch Heimlichkeit. Die ist das große Problem. Und deswegen sagt das der Jakobusbrief, bekennt einander die Sünden. Ja, das hat nicht den Sinn, dass wir die Beichte machen, wie die katholische Kirche. Es hat den Sinn, dass die Sünde aus der Heimlichkeit geholt wird. Und dann wird ihr das Rückgrat gebrochen. Die Macht der Sünde ist die Heimlichkeit. Und wenn wir der Sünde das Rückgrat brechen wollen, dann muss es heraus aus der Heimlichkeit. Es muss bekannt werden, auch vor Menschen. Das hilft, um der Anonymität das Rückgrat zu brechen. Und das ist wichtig, dass man nicht anonym ist. Also, dass man auf Instagram, auf Facebook und so weiter lernt, nur das zu schreiben, was man jemandem auch persönlich ins Gesicht sagen würde. Und wenn ich es ihm persönlich sagen würde, schreibe ich es dann nicht. Ja, dann werde ich schon ganz viele Probleme nicht haben. Aber diese Erziehung zur Ehrlichkeit, die fehlt natürlich, wenn alles anonym ist. Dann hauen die Leute ihre Bosheit einfach raus. Diese Gesetze gegen Hassbotschaften, das ist alles Unsinn. Das wird nichts bringen. Wir können den Menschen ja nicht ändern. Die Sünde bleibt da ja. Und solange Anonymität erlaubt ist, wird es das nach meinem Dafürhalten noch weitergeben. Willst du es pünktlich nach Münster schaffen? Ja, ich hoffe. Ich gebe mir alle Mühe. Danke. Sehr fürsorglich. Ja, warum sind die Antwortvorlagen so? Ja, das ist natürlich nur ein softer Einstieg gewesen mit den Fragen. Nehmt euch da jetzt nicht zu ernst, dass ihr da euch nicht wieder gefunden habt. Die 10 Smartphone-Gebote hat offenbar jemand da nicht abgebildet gesehen. Antwortvorlagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, das war nur versucht, der seichte Einstieg in unser Thema, euch ein bisschen kennenzulernen. Ihr bekommt das ja als Vorlage noch, auch als PowerPoint, als PDF-Datei, könnt ihr später gerne nochmal angucken. Ja, Homeschooling führt zu vermehrter Mediennutzung, Handy, PC wird bis abends genutzt. Ich finde das ganz schlimm, dass Schulen zu wenig klare Schutzmechanismen erlassen haben für digitalen Unterricht. Ich kann jetzt nur von der Gesamtschule reden, ich will auch nicht sagen, dass wir alles richtig gemacht haben, aber wir haben zum Beispiel gesagt, die Lehrer müssen bis Sonntagabend alle Aufgaben für die Woche geschickt haben. Wer bis Sonntagabend die Aufgaben den Schülern nicht zugeschickt hat, darf keine Aufgaben mehr schicken. Es gibt keine Hausaufgaben, grundsätzlich nicht, nicht im Homeschooling, nicht im Distanzunterricht. Was die Kinder am Vormittag in der Zeit, in der sie regulär Unterricht nicht schaffen, wird auch nicht mehr geschafft. Ja, weil das einfach die Folge hat, dass die Kinder nicht zur Ruhe kommen. Die machen dann bis abends um 22 Uhr Hausaufgaben und dann gibt es diese Abgabetermine. Dann müssen die am Mittwoch, am Donnerstag bis abends schicken die ihre. Die kommen überhaupt nicht mehr runter. Das ist ganz schlimm. Und das haben wir durchaus gemerkt, dass manche davon so gestresst sind, dass wir gesagt haben, auch wenn das zulasten der sehr Leistungsstarken geht, die das locker können, wollen wir das begrenzen. Und das ist wichtig, diese Begrenzung, ja, dass man sagt, wir haben eine Deadline, ist Schule zu Ende, jetzt beginnt dein Privatleben. Und das war jetzt in der Homeschooling-Zeit ganz, ganz schwierig. Ja, wie kann ich ins Gespräch kommen mit meinem Kind über die Inhalte ihres Medienkonsums, wenn die Vertrauensbasis nicht da ist? Ja, es geht unter Umständen nur mit Druck. Aber wenn ein Kind sich zu seinem Schaden verweigert, muss ich ja intervenieren. Ich habe ja keine Wahl, ich bin verantwortlich. Als Eltern trage eine Verantwortung. Wenn ich merke, dass mein Kind schädliche Dinge tut mit dem Handy, also wenn es jetzt die Telefonrechnung gigantisch erhöht, weil es eben irgendwelche illegalen Sachen runterlädt und dann klopft der Kuckuck vor der Tür und sagt hier Zwangsfindung wegen Gerichtsbescheid, wegen illegaler Mediennutzung. Ja, das kann ich nicht zulassen, ist ja klar. Das heißt also, ist natürlich logisch, wenn das Kind sich nicht an Recht und Gesetz hält, muss ich einschreiten. So, was anderes sind ja diese Grauzonen, ja, also wie viel spielt jemand ganz legal. Letztendlich ist die beste Hilfe, früh anzufangen, wenn die Kinder noch in der Grundschule sind, das zu thematisieren, früh ins Gespräch zu kommen, Regeln festzulegen. Und wenn man die halt nicht hat, dann hoffe ich, dass jemand anders kann. Es ist ja nicht unbedingt, dass wir Eltern immer die Zugangsperson sind. Dann hoffe ich, dass es einen Teenie-Mitarbeiter gibt, einen Jugendmitarbeiter, irgendjemand Externes, der Zugang zum Kind hat und der einen guten Einfluss hat. Manchmal sind es auch gute Freunde, ja, die tatsächlich helfen, dass jemand auf der Spur ist. Aber wenn ich als Eltern im Vertrauen nicht ans Kind rankomme, muss ich mir jemanden suchen, der es tut. Und das ist dann eben der anstrengende Weg, da jemanden zu finden, der da tatsächlich den Zugang findet. Es ist wirklich schwierig. Ja? Okay, wie kenne ich, ob mein Kind tatsächlich internetspielsüchtig ist? Ja, also es ist einfach eine Dauerfrage. Also ein Kind, das stundenlang ohne Unterbrechung an einem Bildschirm sitzt, kann dabei nicht gesund bleiben. Wie ich es drehe und wende, ist auch völlig egal, was es da am Ende macht. Es braucht regelmäßige Breaks. Also den Flow verhindert man eigentlich, wenn man so alle 15 bis 30 Minuten einen Break macht, eine kurze Pause. Ja, dann kommt das Hirn nicht in diesen Flow. Wenn ich das aber zulasse, dass jemand stundenlang online ist, dann ist eigentlich die Gefahr schon auch da, dass jemand sich in irgendeiner Weise abhängig macht. Dann entsteht dieses intensive Auseinandersetzen. Da muss ich mir sagen, muss ich das Kind eben auch rausholen. Es gibt dann so etwas wie Schlafentzug zum Beispiel. Ne? Als Kinder sind immer müde, weil die bis in die Nacht spielen. Dann merke ich, da ist irgendwas schiefgelaufen. Oder es findet Mangelernährung statt. Oder eben fallende Schulleistungen. Ne? Ist jetzt in Corona ein bisschen schwierig, hat auch andere Gründe, aber sonst war das immer so ein Indikator für Schulspielsucht, weil die Kinder eben, das Gehirn ist wie ein Schwamm, wenn das voll ist, das voll. Und wenn sich das am Nachmittag voll saugt, mit was auch immer das Kind da macht, und dann kommt das morgens in die Schule, dann gießt man auf den vollen Schwamm Wasser. Ja, so ist Schule. Das heißt also, da kommt nichts rein, weil der ist schon voll. Und deswegen lernt das Kind nicht, deswegen lässt die Schulleistung halt stark nach. Und das ist ein Indikator für Spielsucht. Finde ich eben sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, auf der Seite von der Medienstelle Return. Ja, wie kann ich meinem Kind Alternativen anbieten, wenn alle angebotenen Alternativen von ihm als uninteressant und langweilig abgelehnt werden? Ja, dranbleiben. Bleibt dran. Gebt nicht auf. Das ist total mühsam. Dieser Frust, dieser Misserfolg, dieses abgelehnt werden ist total anstrengend. Aber nicht aufgeben, es lohnt sich. Also es ist die Beharrlichkeit und dieses ständige dem Kind am Ende auf den Wecker gehen mit Angeboten und mit Möglichkeiten und so weiter. Aber es ist ein Kampf, da kann ich nur ermutigen, gebt den bloß nicht auf. Also die spannende Zeit ist so zwischen 10 und 16. Wenn man die Zeit überstanden hat, ist man aus dem Gröbsten raus. Also wenn das Kind bis dahin sozusagen keine Fehlhaltung entwickelt hat oder nicht spielsüchtig geworden ist, wird es danach eigentlich auch nicht mehr. Ja, aber das sind spannende 6 Jahre. Also von 10 bis 16 sind die Kinder einfach gefährdet. Und da kann man nur mit vereinten Kräften und mit Freunden und mit Kameraden und mit Jugendmitarbeitern und Teenie-Leuten und wer auch immer an dem Kind dran ist, gemeinsam versuchen, eine Realität zu schaffen, die interessant ist, dass irgendwas zündet. Aber es gibt da leider kein Patentrezept. Denn das ist natürlich der einfachste, schnellste und unmittelbarste Weg zu dem Kick. Ja, für so einen Fall ist das dann die schnelle Droge. Und da muss natürlich klar sein, wenn jemand bereits abhängig ist, also wenn es da bereits drin hängt, dann hilft natürlich auch nur Beschränkung technischer Art. Okay, ich hoffe, ich habe keine der Fragen vergessen. Bedanke mich, werden viele Fragen offen bleiben. Ich hoffe doch, dass ich ein paar Impulse setzen konnte für euch, über manches nachdenken könnt. Die Präsentation gibt's in voller Länge dann, ne? Da sind ja viele Folien ausgelassen worden, da findet ihr noch Kommentare und so, das kann man sich gerne nochmal angucken.